Please listen carefully.
Live Radio mit Thorsten Landsberg und Jennifer Fratschek.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Live Radio. Das Sommerloch hat inzwischen auch im Fernsehen sein Ende gefunden. Die Frequenz der Wiederholungen nimmt deutlich ab. Zu Gast bei uns ist heute der preisgekrönte Drehbuchautor Sascha Arango, mit dem wir sprechen wollen über gutes Fernsehen, schlechtes Fernsehen, die gefeierten US-Serien und die Erwartungshaltung der Zuschauer. Hallo Herr Arango.
Hallo, guten Tag.
Vielleicht zum Einstieg, Herr Arango, welche Schulnote geben Sie den fiktionalen Stoffen im deutschen Fernsehen?
Boah, also ich würde sicherlich keine Noten verteilen, da würde ich ja einen kapitalen Fehler gleich zu Beginn unseres Gesprächs machen. Ich glaube, dass es viele Möglichkeiten noch gibt, wenn wir das vergleichen mit unseren amerikanischen oder englischen Vorbildern und Freunden. Aber ich glaube, wir machen zwischendurch auch ziemlich viele gute Sachen.
Als Beispiele für eine so eine gute Sache wird häufig genannt Im Angesicht des Verbrechens, die Miniserie, die 2010 im ersten lief. Die hatte dort konstante Quoten-Zuschauerzahlen von ungefähr 2 Millionen. Was jetzt gar nicht vielleicht so schlecht ist auf diesem Sendeplatz. Andererseits die Tatort-Wiederholungen, die sonst da laufen, erreichen 3,5 bis 4 Millionen Zuschauer, was dann vermutlich auch damals dazu führte, dass die letzten 3 Folgen der Serie Im Angesicht des Verbrechens hintereinander weg an einem Tag ausgestrahlt worden sind. Der Regisseur Dominik Graf sagte damals, das sei ein Einknicken vor der Quote. Sie sind ja ein Quotenkritiker. Warum ist das... Sind die Sendeanstalten so quotenfixiert?
Ich will gar nicht die Quote als solche kritisieren, sondern ihre Beurteilung und die Bedeutung, die man ihr zumisst. Die Quote ist ein vollkommen neutraler Wert. Ich habe das schon einmal gesagt, dass die NSDAP hatte bedeutend mehr Mitglieder als die SPD. Was sagt das jetzt aus über die Partei? Also so, was die Quote betrifft, das wäre jetzt also völlig... scheinheilig zu behaupten, die hätte überhaupt keine Aussagekraft. Wir messen ihr Popularität bei. Popularität, das ist unzweifelhaft so, und Qualität sind auch nicht immer deckungsgleich. Aber natürlich, ich freue mich auch über 10 Millionen beim Tatort. Dass man das Angesicht des Verbrechens auf diesem Platz verbannt hat und so behandelt hat, finde ich einen Skandal. Man hat gar nicht das Recht, das so zu tun. Man macht das ja auch nicht mit Kunst. Also zu einem Fußballspiel gehen ja auch bedeutend mehr Leute als in ein Museum. Deswegen wird man ja die Kunst nicht weghängen.
Gut, Sie sagen, die Quote ist ein Wert, der jetzt nicht so wahnsinnig viel aussagt. Trotzdem tun es ja die Anstalten. Also bei den Privaten kann man es ja vielleicht noch nachvollziehen, weil die ihren Werbekunden Zahlen vorlegen müssen. Bei den Öffentlich-Rechtlichen sieht es anders aus. Würden Sie diese Quotenfixiertheit bei den Verantwortlichen dann im Öffentlich-Rechtlichen anders einschätzen, kritischer betrachten als bei den Privaten?
Zweifellos. Ich glaube, also der Auftrag ist ja hier sozusagen eher, glaube ich, nicht nur eine reine Unterhaltung, sondern auch eine Bildung und eine Weiterbildung und eine Verpflichtung zur Qualität. Die wird ja auch nicht in Abrede gestellt. Aber das oberste Gebot des Einschaltens und der Popularität, das, glaube ich, wird sich auch in den nächsten Jahren noch ändern. Ich glaube, dass wenn wir uns nach Netflix oder nach den Qualitätsserien in den USA umschauen, die schaut ja auch nur eine absolute Minderheit. Wenn wir aber sehen, welche Art von Menschen das schaut, dann wiederum stellen die einen großen Beitrag zum Bruttosozialprodukt her. Dann sind die meistens aus besser verdienenden, intellektuelleren Schichten und so weiter. Also all diese Dinge haben natürlich eine große Relevanz. Aus einer Quote kann man ganz anders lesen. Aber wenn ich mal ganz forsch Liane Jessen zitieren darf, die Lichtgestalt des deutschen Fernsehens, so ist ihr doch die Quote offen gesagt ziemlich schnuppe. Sie kann sich das und sie wird sich das herausnehmen müssen, weil sie in ihrer Verantwortung als Fernsehspielleiterin eines öffentlichen Rundfunks ihren Auftrag der kulturellen Verbreitung von Filmgut sehr ernst nimmt.
Aber Sie schreiben auch für den Zuschauer.
Nur, der Zuschauer ist unser Schicksal, also dafür arbeiten wir alle. Und zwar nicht nur als Künstler oder als Drehbuchautoren, sondern in jeder Hinsicht. Und wir wissen alle, dass als wir Kinder waren, rannten wir mit einem Bild, das wir malten, ins Zimmer der Eltern und schaut mal, was ich gemacht habe. Alles, was der Mensch tut, tut er letztendlich für den Betrachter auch.
Die deutschen Produktionen unterscheiden sich von Produktionen aus anderen Ländern ja in vielen Bereichen. Mir fällt beispielsweise immer auf, häufig auf in deutschen Produktionen, dass an zentralen Stellen, an spannenden Stellen plötzlich Musik einsetzt. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel die US-Serien ansehe, über die derzeit so viel gesprochen wird, dann taucht Musik da häufig nur am Ende auf und geht direkt über in den Abspann. Weil tatsächlich spannende Szenen brauchen ja eigentlich keine dramaturgische Untermalung durch Musik. Woran liegt das, dass hier der Markt so komplett anders funktioniert?
Diese Fragen sind immer so generell. Ich kann die nur immer spezieller beantworten. Natürlich, ich kenne ja diesen Begriff der Fehlbesetzungsmusik ja schon lange. Den kennt ja wahrscheinlich jeder. Und natürlich ist es ohne weiteres klar, dass eine spannende Szene per se spannend ist. Ich glaube, es hat sich so etwas eingebürgert wie eine generelle Musiküberlagerung oder Unterlegung sozusagen, um dem Zuschauer die ganze Zeit das Gefühl zu geben, in etwas sehr Spannendem zu sein. Es gibt eine ganze Menge amerikanischer Kinofilme, die genauso operieren. Yeah. Also das ist nicht eine deutsche Erfindung. Sondern das ist so eine Form von permanentem Sedativ, was das Bewusstsein trübt.
Wenn wir von der Musik weggehen auf die Charaktere, die sind mitunter auch ziemlich holzschnittartig. Da kann man auch sagen, das gibt es in amerikanischen Produktionen auch so. Wenn ich mir da CSI sowas ansehe, da unterscheidet sich auch das eine nicht vom anderen. Wenn wir jetzt aber für Deutschland beispielsweise den Tatort nehmen, geht es mir zum Beispiel so, dass die Kommissare oft kauzig sind, gerne Einzelgänger sind. Also selbst wenn sie mit ihrem Partner gut können, wenn sie in der Spur nachgehen, fahren sie trotzdem alleine hin, ohne dem Partner Bescheid zu sagen oder vielleicht dem SEK Bescheid zu sagen. Die Staatsanwälte sind häufig irgendwelche doofen Karrieristen, die Arbeit der Ermittler eher behindern, weil sie mit dem, gegen den ermittelt wird, morgen Golf spielen gehen. Fühlen Sie als Zuschauer sich da nicht unterfordert?
Also ich persönlich übernehme ja immer die volle künstlerische Verantwortung für das, was ich mir selber ansehe. Das heißt, es ist wie eine Tankstelle. Wenn ich mein Auto betanke, dann ist es, weil ich es akzeptiere, diese Preise. Und wenn ich einen Film anschaue, dann, weil ich ihn anschauen will. Also ich glaube, wir sollten wir sind ja ein Land, das sehr stark nach diesen Beschwerde- und Beschwerensimpulsen funktioniert. Viele beschweren sich. Wenn ich mir auf Reisen das Fernsehprogramm in anderen Ländern anschaue, finde ich unseres, wenn ich da genial. Im Vergleich genial. Wer einmal längere Zeit in Italien oder in Australien Fernsehen geschaut hat, wird das Gefühl haben, wir sind geradezu überladen mit Kultur. Ich habe diese Restriktion nie erfahren. Man hat mich nie zensiert. Ich kann machen, was ich will, wenn ich nicht bestimmte Grenzen übertrete. Was ich ganz grundsätzlich nicht erlebt habe und auch so noch nicht und glaube auch gar nicht, dass es so weit verbreitet ist, diese Idee der Vorgabe. Ich glaube nicht, dass es da Gremien gibt, die so Bedingungen stellen oder Hürden aufbauen und da muss man rüber. Das sehe ich so nicht. Es gibt natürlich diese sogenannten Figurenbibeln oder es gibt die Historie einer Figur, diese Figuren wie Ballauf oder so. Die sind halt uralt und haben bestimmte klare dramaturgische Schemata, die wir bedienen wollen. Er wird nicht plötzlich blond und schwul, Entschuldigung, wenn ich es mal so sage. So, das andere ist das natürlich, bei einer Produktion von ich weiß nicht wie vielen Tatorten pro Jahr, kann man nicht herausragende Einzelleistungen jedes Mal produzieren. Wir nehmen oft Zuflucht zu Klischees, um die Sache zu vereinfachen. Nichts, was ich im Tatort schreibe, ist so real oder reell, dass es so einem Wirklichkeitstest bestehen könnte. Dann müssten wir den Tatort immer unterbrechen, weil der Kommissar in Urlaub gefahren ist oder krank ist oder einfach mal 3 Tage nichts macht als Berichte schreiben. Er geht auch nicht alleine in dunkle Keller. All das würden wir verlieren. Das heißt, das Holzschnittartige ist natürlich auch Bequemlichkeit der Autoren. Es ist ja ganz klar, dass es hochgradig rechercheintensiv ist und dass man manchmal Zuflucht nimmt zum Staatsanwalt, weil der so ein perfekter Antagonist ist, der alles so schwierig macht. Das muss ich einräumen, habe ich auch beim vorletzten getan. Auch hier ist der Staatsanwalt vollkommen, also ist ein Hindernis statt einer Hilfe. Das nehme ich jetzt mal zur Kenntnis und versuche das nächste Mal zu bessern. Aber es kann natürlich nicht jedes Mal gelingen, sozusagen tief in die gesellschaftliche Wirklichkeit einzudringen, um etwas herauszuholen. Ich glaube, dass man da eher immer fokussiert. Es wird aber passieren, dass einige Charakter manchmal so ein bisschen schematisch oder klischeehaft ausfallen.
Martin Wuttke, der ja ein gefeierter Theaterschauspieler ist
und, zu Recht.
Und bis vor kurzem Ermittler in Leipzig war, hat 2009 mal im Tagesspiegel gesagt zur Arbeit im Fernsehen: Für mich ist es kaum nachzuvollziehen, wie lange es dauern kann, bis Entscheidungen über Drehbücher oder auch nur Änderungen an Drehbüchern fallen. Wer nimmt alles Einfluss auf so ein Skript und wie viel Freiheit hat der Autor?
Zum wiederholten Male hängt das sehr vom Autoren ab und ich erlebe das nicht, weil ich natürlich auch eines ganz klar mache am Anfang an. Also ich habe das Gefühl, wenn ihr mich ruft und ich werde dafür bezahlt, Drehbücher zu schreiben, dann weil ihr mir zutraut, die künstlerische Leitung dieses Projekts Drehbuch zu haben. Das heißt, ich entwickle im Vorfeld eine möglichst wahrheitsgetreue Idee dessen, was ich machen will, als Exposé. Das ist manchmal auch wirklich nur mündlich. Das ist dann das Ergebnis von längerem Nachdenken. Das versuche ich möglichst plastisch an die Redaktion weiterzugeben, weil ich sage, das wird es sein. Und wenn es euch nicht gefällt, ist heute der Tag und dies ist der Moment zu sagen, das wollen wir nicht. Wenn es aber nicht dieser Tag ist und nicht dieser Moment, dann wird es so passieren. Und dann werde ich wahrscheinlich das auch nicht mehr zurücknehmen. Das wird so sein. Und alles andere wird ein künstlerischer Prozess sein. Und ich glaube, in den meisten Fällen einigt man sich einfach im Vornherein über Verlauf und ganz wichtig, Tonalität einer Geschichte und das, was wir erzählen wollen, ob wir es tragisch oder komisch oder absurd oder wie auch immer. Diese absolute Transparenz sollte der Autor zu Beginn eines solchen Projektes immer leisten. Und danach sollte es sowas geben wie eine künstlerische Zusammenarbeit in diesem Sinne. Und nicht ein, das geht nicht und das geht nicht, weil das führt zu nichts anderem als Konfrontation. Ich bin für Harmonie, was das filmische Zusammenarbeiten betrifft. Ich beginne nicht ein Drehbuch, bevor ich nicht mit dem Regisseur, den Regisseur schon kenne. Weil es vollkommen sinnlos ist, ein fertiges Drehbuch jemandem zu geben, der dann vielleicht eine andere Idee hat. Deswegen suche ich immer mir bekannte oder unbekannte, spannende Regisseure, mit denen man dann sich gemeinsam auch im Vorfeld, so wie mit der Redaktion, über die Tonalität und die Möglichkeiten unterhält. Und nach einer ganz tollen Begegnung mit Andreas Kleinert, der auch nicht, also sicherlich kein Opportunist ist, dem habe ich meine Idee genau beschrieben und er war sehr angetan davon, hat aber einen ganz entscheidenden Einwand gehabt. Nämlich ihm war diese Figur, sagen wir, zu negativ, um es jetzt zu vereinfachen. Und diese Diskussion hätte bei einem fertigen Buch, hätte das einen schlechten Verlauf genommen. Und so habe ich einfach seine Vision akzeptiert, was ich übrigens gerne tue, weil ich bin ja immer offen für bessere Ideen. Ja. Und die sind ja häufig auch, die sind ja immer in jedem Gespräch, gibt es bessere Ideen als meine. Dann nehme ich die auf. Und dann war das natürlich ganz entscheidend. Ich habe diese Figur von Anfang an ganz anders angelegt, als ich es angelegt hätte, wenn Andreas Kleinert nicht gesagt hätte, nee, die ist mir zu negativ. Sascha, du bist so negativ.
Bei welcher Figur war das?
Das war bei Borowski und der Engel. Und wir haben einfach festgestellt, ich liebe das Böse und er liebt das Gute. Und das ist eine tolle Mischung. Aber man muss das im Vorhinein machen. Denn ein Charakter wird eine Spur hinterlassen, die sozusagen sich so tief in die Handlung eingräbt, dass sie nicht einfach zu verändern ist. Das ist ja ein Fehler, den viele machen.
ist die Frage der Vorlieben, ob man das Gute will oder das Böse. Dieses Dilemma zeigt sich auch an dem Interview aus dem Tagesspiegel, das ich eben schon erwähnt habe, an dem auch Wuttkes Kollegin Simone Thumalla damals teilnahm. Jenny ist jetzt mal Simone Thumalla und ich bin Wuttke aus diesem Interview. Beim Fernsehen läuft es, egal ob Komödie oder Krimi oder Talkshow, immer auf die Reproduktion des immer gleichen Weltverständnisses hinaus. Beim Tatort heißt das zum Beispiel, es muss immer begründet werden, warum die Menschen Verbrechen begehen. Sie sind in Not und können aus psychologischen Gründen nicht anders. Sicher, man kann sich die Welt so erklären, man muss es aber nicht. Der Sender, die Produzenten sagen, die Leute wollen das so. 8 Millionen lügen nicht. Aber vielleicht gibt es auch ein paar Millionen, die sich gerne einen Krimi ansehen würden, der ganz anders wäre. Man könnte natürlich versuchen, spannende Tatorte zu machen. Aber dann würde man vielleicht riskieren, einen Teil des Stammpublikums zu verlieren. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Fall einmal ungelöst bleibt.
Und dann?
Dann würden die Kommissare am Ende ratlos dastehen und sich fragen, was da eigentlich passiert ist.
Aber möchte ich Sonntagabend so in die Woche entlassen werden, dann doch lieber mit der frohen Botschaft, dass das Arschloch gefasst ist.
Herr Arango, spiegeln Wuttke und Thumalla in diesem Interview die unterschiedlichen Erwartungen der Zuschauer und damit die Schwierigkeiten des Drehbuchautors wieder?
Die Frage ist genau richtig gestellt. Ich glaube, es geht um die Erwartungen. Und man kann ja, wie Lubitsch sagte, die Erwartungen, oder man sollte sogar sie auf die süßeste Art und Weise enttäuschen. Und also ich glaube, gerade beim Tatort, und das ist natürlich ein ganz spezielles Format, phänomenal in der Welt. Ich werde immer also absolut angegafft, wenn ich erzähle, dass der seit 42 Jahren läuft bei uns. Ist die Toleranz des Zuschauers extrem hoch. Und es kann sein, dass er sich ärgert, so wie bei meinem vorletzten, da haben sich viele drüber geärgert. Das heißt aber nicht, dass er nicht das nächste Mal wieder einschaltet. Er gibt auch, egal wie ärgerlich er ist oder verärgert oder enttäuscht, er gibt dem Tatort immer wieder eine Chance, was das betrifft. Und auch dem Autoren, der es geschrieben hat. Insofern glaube ich, dass diese Erwartung vor der Strafe immer schlimmer ist als die Strafe selbst.
Dieses, was jetzt beispielsweise deutlich wird in dem, was Simone Thumalla in dem Interview gesagt hat, also ich will nicht so in die Woche entlassen werden, dieses, ich will Aufklärung, es muss erklärt werden, woher können Sie sich dieses Phänomen irgendwie erklären?
Ja gut, es ist natürlich, also es ist eine ganz klare Mentalität, ich komme gerade aus England zurück von einer Wochentour, die Erwartung, dass der Böse gefasst ist, geht da gegen null. Das ist viel spannender. Die Sympathie ist immer beim Bösen. Ja. Und auch die Figur James Bond zum Beispiel ist ja kein Frauenversteher und kein lieber Mensch. Die Erwartung, dass der Böse bestraft wird, ist sicherlich eine tief verwurzelte, aber die muss man nicht immer erfüllen. Und ich glaube, es ist auch, also mein persönlicher Beruf ist es eben nicht, Erwartungen zu erfüllen.
Ist das kompatibel so ein bisschen mit der Realität? Also beispielsweise, es passiert ein Flugzeugunglück und eine Stunde später wird in allen Nachrichtensendungen wild drauf losspekuliert, was die Ursache ist, obwohl alle sagen, man kann es jetzt noch nicht sagen. So dieses Aufklären, Erklären sofort, wir sind nicht bereit, irgendwie vielleicht zu warten oder uns einen eigenen Kopf darum zu machen. Gibt es da Parallelen?
Natürlich. Natürlich, es ist natürlich auch sehr stark von den Medien vorangetrieben, dieses Erklärende und nach den Ursachen suchen. Wenn wir nach den Ursachen suchen oder nach den Gründen und wir befragen jemanden wie den Massenmörder Breivik, der auf der Insel 70 oder noch mehr unschuldige junge Menschen tötete, dann war seine Begründung dafür, ich wollte Norwegen vor dem Islamismus retten. Was ist das für eine Begründung? Was wäre dem Zuschauer damit gedient, dass der Mörder sagt, ich wollte die Welt vor dem Islamismus retten? Es gibt überhaupt keine valide, einleuchtende Erklärung für die meisten Verbrechen, außer dass sie begangen wurde aus einem Affekt, aus meistens eine vollkommen irrationale Begründung, Motiv. Jetzt dieser Dylan sonst wieder, der in einer Kirche neun Schwarze erschießt. Welche Form von Erklärung, von valider Erklärung kann er uns geben, außer dass er wahnsinnig ist und das Opfer eines so. Insofern braucht auch ein Tatort diese Erklärungen nicht. Und ich konnte das bisher ohne Probleme durchsetzen. Wir müssen nur so nah wie möglich an die Psyche des Täters herankommen. Denn das Urteil über sein Verbrechen bilden wir uns ja. Wir haben ja nichts davon, dass der Täter in die Kamera spricht, warum er es tat. Sondern das geht ja alles im Kopf des Zuschauers, so wie beim Lesen auch. Der Film spielt sich in seiner Handlung letztendlich immer im Kopf des Zuschauers ab.
Aber man könnte nicht so weit gehen zu sagen, wenn der Zuschauer wahnsinnig nachvollziehen kann oder will, also oder wenn jetzt die Erklärung dafür ist, dass der Täter wahnsinnig ist, dass der Zuschauer das nicht an sich ranlassen will, weil er denkt, dann kann es mich ja auch treffen oder so.
Nein, das glaube ich nicht. Also, ich glaube, es ist, was ich schaffen muss als Autor, ist eine möglichst hochgradige Transparenz des Charakters, indem ich dem Zuschauer den Charakter so bildlich vorführe, dass er sich ein Urteil erlauben kann. Was ich nicht machen sollte, ist sozusagen sowas wie eine Unerklärlichkeit aufzubauen. Warum hat er das jetzt so einfach so getan? Es muss also immer so etwas geben wie einen rationalen Hintergrund. Aber wir müssen nicht immer alles erklären. Wir müssen auch nicht immer das gleiche Schema nochmal zeigen. Wir müssen nicht immer alles nochmal rekapitulieren. Wir müssen auch dem Zuschauer nicht erklären, warum ich jetzt hier in diesem Raum bin, wo ich doch vorhin woanders war, dass da ein Schnitt passiert ist. All diese Dinge werden oft übertrieben. Und ich höre das sehr, sehr ganz häufig in Filmen, so wie ich komme gleich oder ich fahre schon mal los oder all diese Sachen, die wir so im nächsten Bild sehen. Das ist noch so Reste von Übererklärung im deutschen Fernsehen.
Aber woher kommt dann das? Hat man das früher nicht verstanden, weil das Medium Fernsehen irgendwie neu war, dass sich das so eingebürgert hat?
Wir haben in Deutschland eine Korrektheits- und Genauigkeitskultur, die ganz anders ist als in anderen Ländern. Also hier will man wissen, wieso hatte der von Stuttgart bis München nur 2 Stunden gebraucht? Da braucht man aber eigentlich länger. Ich hörte einen Einwand bei einer Tatortvorführung in einem großen Kinosaal, wo ein Zuschauer sagte, da geht der in Kiel, spielte das Ganze, der geht die Treppe runter und ist dann schon am Hauptbahnhof. Das kann gar nicht sein. Diese Einwände müssen wir einfach mal hinnehmen. Da ist eine gewisse Unschärfe. Ansonsten sollten wir uns, glaube ich, mit dieser Erklärerei ein bisschen zurückhalten. Und es hat sich ja auch im deutschen Fernsehen, das muss ich jetzt mal kritisch anmerken, eine Form der Erklärungshysterie breit gemacht. Und was soll denn der Zuschauer dazu denken? Mentalität, die da nicht hingehört. Und da ist auch so ein bisschen dieses Controllertum, das Korrektheitszertifikat vergeben ist. Da hat er sich verbreitet. Das muss man so ein bisschen in seine Schranken weisen.
Wie haben Sie denn das Drehbuchschreiben gelernt?
Gar nicht. Als Kind geschrieben, immer Freude empfunden beim Schreiben, in der Schule dann als die einzigen akzeptablen Noten, wenn man mal die Rechtschreibung abzieht, davon bekommen. Immer Spaß daran gehabt, es immer für mich getan, es niemals als etwas anderes betrachtet als meine persönliche künstlerische Exil. Und erst dann sehr spät begriffen, davon kann man leben.
Und dann kam ja irgendwann der erste Kontakt mit Redaktion.
Oder ja, na gut, ich habe als Mögliche geschrieben. Man hat ja erstmal, hängt ja die Latte erstmal ganz nach oben. Also Roman, Theater, Stück, Drama. Und dann, gut, kann man es auch mal mit anderen Sachen probieren. Aber mein Einstieg ins Fernsehen ist ja, wie alles in meinem Leben, ist es nicht ein sorgsam vorbereiteter Prozess, sondern meistens so ein mit der Tür ins Haus fallen, so ein völlig unvorbereitet sein auf etwas, das kommt. Ich habe lange geschrieben, einer meiner wichtigsten Berater war immer mein Bruder, der mir sagte, das gefällt mir das nicht. Der brachte mich auf eine Idee, die schrieb ich auf, legte sie ihm als Hörspiel vor, guck doch mal rauf, da sagte er zu mir, du, das liest sich ja wie ein Film. Geh doch mal zum Film damit. Film, das ist ja was für Übermenschen. Aber warum nicht? Telefonbuch auf, Branchenbuch, Filmproduktion. Ich hatte damals nur ein Fahrrad, also musste es in der Nähe sein. Bei F fand ich die Flamingo-Film Brandenburgische Straße. Da brauche ich nur 10 Minuten. Ausgedruckt, hingefahren. Nächsten Tag machen wir. Tür geht auf, Nico Hoffmann kommt rein und sagt, du, das finde ich ein unglaublich gutes Buch. Das mache ich. Da gehe ich jetzt sofort, das finde ich ganz großartig, das mache ich. Und dann wurde das ein Film und spielte im Weltraum. Und das war mein Einstieg ins Filmgeschäft. Und ich schwöre, ich habe bis heute noch kein Buch, außer das von Karriere über Drehbuchschreiben gelesen. Das ist, glaube ich, auch nicht weiter hilfreich.
Wie viel kriminelle Energie braucht man denn, wenn man über Kriminalstoffe schreibt?
Man muss, glaube ich, also einmal eine ausgeprägte Sympathie für das Böse haben, eine Faszination für das Böse, was ja, glaube ich, uns allen inne wohnt. Ich habe unendlich viele Geschichten gelesen oder Prozesse beobachtet, also meistens natürlich nur in schriftlicher Form. Es gibt für mich nichts Faszinierendes als die Übertretung des Gebotes und die Konsequenzen. Ne? Also Krimi ist ja auch nichts anderes als Gewalt. Und das ist faszinierend, dieser Übertritt der Konvention. Und damit beschäftige ich mich mein Leben lang. Also mit Lüge, Reue, Gewalt, Zorn, diesen unkontrollierbaren Naturgewalten in uns.
Diese Naturgewalten kennen wir auch aus den US-Serien wie Breaking Bad, um die es jetzt gleich gehen soll.
Ambivalente Charaktere, komplexe Geschichten entwickelt über einen langen Zeitraum. US-Serien wie die Sopranos, The Wire, Breaking Bad oder Mad Men haben neue Maßstäbe beim Erzählen gesetzt. Die Handlungsstränge überspannen mehrere Staffeln, es gibt kein Happy End nach 90 Minuten. Im Gegenteil, häufig opfern die Autoren im Serienverlauf einen oder mehrere Protagonisten. Sicher haben sich die Macher dieser Serien anfangs auch gefragt, können wir das den Zuschauern zumuten? Sie können. Der Erfolg gibt ihnen zumindest recht. Und die Autoren selbst, die erleben ungeahnte Freiheiten beim Schreiben.
Herr Arango, gucken Sie Serien wie The Sopranos?
Alle. Ja, also ich schaue mir alles an, was neu kommt. Und manches gefällt mir außerordentlich gut natürlich und manches weniger. Es ist ganz merkwürdig, dass man jemandem mit glühendem Enthusiasmus sagt, das musst du sehen. Und der schaut sich an und sagt, schon mal, hast du eine Macke? Das ist doch furchtbar. Insofern bin ich inzwischen sehr vorsichtig geworden mit, wie, das musst du sehen. Das ist doch sehr aber also sagen wir mal, House of Cards gehört natürlich zu diesen großen Ereignissen, wo wir den Roman in ganzer Länge sehen oder um nicht von Breaking Bad zu sprechen. Aber Vince Gilligan, der in Berlin war, hat dazu gesagt, wir wussten zum Ende keiner Staffel, ob es weitergehen würde.
Bei solchen Serien denkt man doch, der ganze Handlungsbogen ist von vornherein, also abgeschlossen sozusagen. Also man weiß, wohin sich die Figuren entwickeln. Und ist das dann?
Das war bestimmt so. Das war am Anfang fängt es an und danach ist er tot. Ich glaube, das war der gesamte Handlungsbogen am Ende. Ich glaube, ich werde ja oft so auf so Podiumsdiskussionen oder anderen werde ich so gefragt über die Planung und mein Vorhaben beim Roman. Und da fällt mir auf, dass das gar nicht wahr ist. Also kein Mensch setzt sich an den Tisch und sagt, ich werde jetzt an dem großen Roman über dieses oder jedes schreiben. Sondern das ist, während wir beginnen, beginnt sich sozusagen die Geschichte auszuformen. Niemand hat einen Plan. Man hat eine Idee und kann sie auch verfolgen. Sie kann sich konkretisieren im Verlaufe der Arbeit oder sich vollkommen anders entwickeln. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich außer einem Exposé niemals vorher etwas abgebe. Es gibt diese Idee des Treatments, die ich für also Menschenrechtsverletzungen ärgster Art halte. Durch diese Genauigkeit in der Vorausplanung nehmen wir uns künstlerisch genau das weg, was wir unbedingt brauchen, nämlich diese Möglichkeit zum Ereignis, zur Überraschung.
Also gibt es sowas wie, dass sich Figuren verselbstständigen oder ein Eigenleben bekommen?
Wenn wir eine Figur mit Charakteristiken ausstatten, dann müssen wir sie auch bedienen. Also natürlich, ein fiktiver Charakter entwickelt einen dogmatischen Charakter. Also er lässt dann gewisse Dinge zu und andere nicht mehr zu. Und da folgt man dem. Und natürlich hat er jede Figur ihren Plan. Und wenn der Autor diesen Plan sozusagen korrumpiert, wird die Figur unglaubwürdig, sagen wir es mal so.
Die Frage, die immer wieder sich stellt, wenn man jetzt beispielsweise im Freundeskreis über diese Serien spricht und wenn es wieder mal heißt, das musst du sehen, ist, warum gibt es das hier bei uns nicht, also als deutsche Produktion? Sowas wie beispielsweise die Sopranos oder Breaking Bad. Haben Sie darauf eine Antwort?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, das hat sehr viele Gründe, warum wir noch nicht es geschafft haben, diese einzigartige Spezialität zu entwickeln, die zum Beispiel die Dänen. Denn von den Dänen haben wir gelernt, also an der Sprache liegt es auch nicht. Ja. Es liegt auch nicht an der Bevölkerungszahl. Es liegt ganz einfach daran, dass die Dänen einen ganz eigenen, unbeirrbaren künstlerischen Ton gefunden haben. Einen ganz unbeirrbaren künstlerischen Plan. Und ich habe mit dänischen Produzenten und Machern gesprochen. Da ist es eine ganz klare Aufteilung. Die Kreativen machen ihrs, die Administratoren machen das und das Geld holen wir uns von hier und dann ist das eine Gewaltenteilung. Diese Gewaltenteilung gibt es in Deutschland so nicht. Denn in der Mitte sozusagen der, dem das Geld anvertraut ist, das Steuergeld, der misst sich auch zu die künstlerischen Entscheidungen mit zu beeinflussen. Und um es ganz euphemistisch auszudrücken, wie ich es kürzlich hörte, gestalterisch tätig zu sein. Das führt dazu, dass es eine gewisse Uniformität bekommt. Denn natürlich im Hause selber zu gestalten, wird sich auch immer in dieser häuslichen Atmosphäre abspielen, im übertragenen Sinne. Also wenn wir das Problem selber verursachen, können wir es auch nicht lösen. So, und jetzt weniger kryptisch. Ich glaube, A, haben wir in unseren Schreibschulen und Akademien, wird bereits den Studenten, werden ihnen Maßstäbe und Regeln beigebracht, die überhaupt nichts taugen zum richtigen Filmschreiben. Also da lernen die Studenten sehr schnell, was geht, was nicht geht, wie man es macht. Und die Dänen haben bewiesen, so machen wir es nicht. Wer Adams Äpfel sieht, es gibt überhaupt keine dramaturgischen Regeln, keinen Dreiakter und diesen ganzen, das gibt es nicht. Die Dänen setzen sich darüber hinweg. Die gehen ganz auf die Emotionalität ihres Stoffes. Und da haben sie eine reinere Form gefunden als wir.
Der Schöpfer von The Wire hat mal so sinngemäß gesagt, man ließ uns einfach machen und gab uns 60 Stunden Sendezeit. The Wire spielte in Baltimore. Dort gab es im vergangenen April Unruhen nach dem Tod von Freddie Gray, einem Schwarzen, nach Anwendung von Polizeigewalt. Jetzt mag es anmaßend sein, die Realität mit so einer Fernsehserie irgendwie erklären zu wollen, aber trotzdem wirkten diese Unruhen selbst für uns hier irgendwie schlüssig, weil The Wire eben nicht bloße Fiktion war, sondern eben die Realität abgebildet hat. Industrie wandert ab, lässt Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit zurück. Drogenhandel ist die Folge. Es gibt mehr Verlierer als Gewinner. Das ist schmerzhaft zu sehen. Es ist sehr nah, es ist sehr roh. Ist sowas für unser Unterhaltungsverständnis vielleicht zu realistisch?
Das ist alles sehr berechtigte und schwierige Fragen. Ich glaube, es ist ein Komplex von Fragen. Also ich glaube, das Erste, was man eigentlich anmerken muss, ist, dass die amerikanische Gesellschaft eine sehr archaische ist. Eine viel, damit auch viel filmischer als unsere. Das heißt, hier kann es jederzeit passieren, dass also ein Polizist eine Waffe zieht und jemanden erschießt. Das ist sowieso alles. Die ganzen Konflikte sind viel elementarer. Die Gegensätze viel stärker als bei uns. Die werden ja hier schon geglättet durch 1000 Jahre Krieg und Geschichte, die wir hinter uns haben. Das Zweite ist, dass in Amerika, wenn wir uns die Serien vor 20 Jahren anschauen, die waren weit unter unserem Niveau. Da ist der Zuschauer ja auch erzogen worden, diese Möglichkeit ist ihm gegeben worden. Der ist auch vom schlechtesten Fernsehen der Welt, ist er zum besten Fernsehen der Welt hingebracht worden. Das war ein Prozess, der erfordert Mut und private Investitionen. Kevin Spacey hat es ganz klar gesagt, Geld und Mut, es die Konsequenzen zu ertragen. Wobei natürlich bei uns das mir sowieso ein Rätsel ist, wenn das Geld sowieso vom Steuerzahler kommt, warum nicht ein wenig mehr wagen? Also das ist ein Komplex verschiedener Dinge. Ich glaube, dass die Realität abzubilden, die Baltimore ist für uns keine Realität, es ist ein ferner Planet. Das heißt, wir können eigentlich gar nicht sagen, ob das, was wir da sehen, realistisch ist oder nicht. Vielleicht wollen wir auch diesen Realismus-Bezug gar nicht herstellen. Es muss ja vielleicht gar nicht so sein. Was wir hier in Deutschland leisten müssen, ist A, die Horizontale wirklich einzuführen, also dieses über viele Folgen, über umfassende, was ja ein Tabu war, bis vor wenigen Jahren, ein absolutes Tabu. Denn da wurde die Dramaturgie durch die Wiederholbarkeit determiniert. Was man nicht wiederholen kann im Einzelnen, aus dem Verband herausgelöst, kann man auch nicht machen. Das kommt an den Dienstag, wir möchten es aber auch gerne einmal ein andermal außerhalb des Zusammenhanges zeigen. Und das konnte man dann nicht mehr tun. Deswegen gab es das nicht. So einfach ist das. Jetzt hat sich das vollkommen gewandelt. Jetzt erfordert das natürlich ein völlig neues ein Know-how, was wir noch nicht besitzen. Zum Beispiel auch die Disziplin des Writers' Rooms. Ich glaube, unter Writers' Room verstehen einige in Deutschland hier so eine Art Autoren-KZ. Ja, wo es so einen gibt auf dem Wachturm und dann so irgendwelche Schubberner. Das kann so nicht gehen. Und wenn man genau zuhört, wie Vince Gilligan von Breaking Bad das macht, der hat so eine Schar von Freunden zusammengesetzt. Da waren übrigens auch mit einer höheren Beteiligung an Frauen, wenn ich das mal so sagen darf, hat man gemeinsam das erarbeitet. Also ein Writers' Room ist mehr ein Sofa, wo die Leute sitzen. Ja. Es ist kein Konzentrationslager.
Statistisch gesehen sterben im Jahr in Deutschland weniger als 300 Menschen durch Mord. Im deutschen Fernsehen sind es aber wahrscheinlich weitaus mehr. Nun kann man sagen, klar, Kriminalität und auch Mord sind schon Realität, aber es ist also gerade Mord ein gesellschaftliches Randphänomen. Was ist denn mit gesellschaftlichen Realitäten, die uns tatsächlich im Alltag begegnen? Also Kinder, die zur Tafel gehen müssen, weil sie sonst keine warme Mahlzeit am Tag bekommen. Werden das diese Realitäten Stoffe, die man hier in einer Serie verarbeiten könnte?
Ich glaube durchaus. Ganz genau. Also ich bin jetzt erstmal völlig überrascht, dass das so ist, dass wir weniger als 300 Morde im Jahr haben. Ja. Ich höre schon viele Finger über die Tastatur fliegen, auf Google nachzulesen, wie viel es ist. Finde ich also überraschend wenig. Das spricht ja für uns, auch wenn es für die Filmemacher eine schlechte Nachricht ist. Das heißt, wir haben viel mehr Morde im Fernsehen als in Wirklichkeit. Das ist ja auch ein sehr interessanter Aspekt. Ich glaube, dass die Vermischung von beidem wichtig ist. Und ich glaube, diese höhere Realität, das Kind, das zur Tafel geht und die Eltern sich dafür schämen, das sind alles jene wichtigen Elemente des Films, die in Amerika so gut inzwischen eingebaut werden in alles. Dieses naturalistische Bild einer intakten oder komplett auseinandergebrochenen Gesellschaft zu zeigen.
Was fehlt denn hier dafür, dass es sowas auch Einzug hält in die deutschen Wohnzimmer?
Also muss ich auch nochmal kritisch anmerken, für mich und meine Kollegen, das ist eine Menge Erfahrung. Ich glaube, dass viele aktive Drehbuchautoren keine Hungerleider sind. Das heißt, die Härten des Lebens bereits hinter sich haben. Ich bin sicher, sie hatten sie mal. Ich glaube, Recherche ist auch etwas, was nicht so über die Maßen bei uns betrieben wird. Ich glaube, dass Genauigkeit und Milieustudien aus verschiedenen Gründen gar nicht mehr Platz finden in einer Filmproduktion, weil es viel zu wenig Zeit dafür gibt, für Wirklichkeit. Das heißt, diese Idee, sich, wie es ja in Amerika ständig passiert, auch bei den Schauspielern, die sich dann wirklich in diese Schicht hineinsetzen, um das Leben zu studieren, gibt es bei uns wenige, einfach weil es viel schlechter bezahlt wird. Ein Autor, der sich die Mühe geben sollte und wird, das Milieu wirklich zu studieren und zu durchdringen, muss eine Zeit dafür aufwenden, die er nicht bezahlen kann. Er wird also es nicht schaffen zeitlich. Denn das muss man einfach mal klar sehen. Die Qualität amerikanischer Serien hängt auch damit zusammen, dass wir hier von Millionengagen sprechen. Und nicht von 10.000 oder 20.000, die nicht reichen, um damit ein halbes Jahr zu leben. Geld hat eine hohe inspirative Energie.
Dieses Geld, sagten Sie aber selber, ist ja eigentlich vorhanden. Der Steuerzahler gibt es ja. Oder es wird ihm genommen, wie man es nimmt. Also wenn wir jetzt beispielsweise den Freitagsabends-Krimiplatz im ZDF nehmen, da läuft immer noch der alte, statt da vielleicht mal eine achteilige Miniserie zu zeigen, wie es die BBC macht.
Also da glaube ich, und das ist eine reine Spekulation, dass das erstmal beim deutschen Zuschauer durchfällt. Weil ihn etwas, das er nicht kennt und erwartet, erstmal irritiert. Also der deutsche Zuschauer ist per se, glaube ich, weniger aufgeschlossen für Neues als der französische oder englische. Das ist eine Unterstellung. Ich glaube aber natürlich, wir sehen, dass die Volksmusik eine bessere Einschaltquote hat als das Verbrechen, also eine siebenteilige Serie. Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich die meisten Gelder, die ins Fernsehen fließen, in Pensionen und Administration versenkt werden. Das sind Rentenansprüche und andere Ansprüche, die jeder von uns auch für sich beanspruchen würde, wenn er sie denn hätte. Und als Drehbuchautor wird man sehr gut bezahlt, das muss man auch sagen. Vielleicht nicht gut genug, um wirklich ein Jahr seines Lebens dafür zu geben, einen 90-Minuten-Film wirklich sozusagen zu studieren und also herzustellen durch Milieustudien. Dann gibt es eine Menge Autoren, die sozusagen rein für das Geld arbeiten. Das heißt, es ist ihnen vollkommen Schnurz, sondern sie liefern, was gerade bestellt wird.
Also kein künstlerischer Anspruch.
Null. Es geht hier nur ums Geld. Das ist auch ein verständlicher Anspruch, weil die haben vielleicht Familie und weiß ich nicht was und ein Swimmingpool, der neu gemacht werden muss. Das ist überall auf der Welt auch so. Also die Verteilung des Geldes ist ein ganz heikles Thema. Mit Serien, ich persönlich würde gerne damit anfangen, habe aber gerade keine Zeit. Ich glaube, das ist die nächste Stufe wird das sein. Wir werden uns auf dieses Gebiet wagen müssen, wir werden uns messen müssen. Wir haben große Vorteile und andere Nachteile, uns in einer saturierten Gesellschaft wie unserer, in der wir von allem sehr viel haben, ist es unheimlich schwierig, sozusagen wieder zu den Grundlagen zu gehen. Denn das Leid und die Entbehrung sind ja häufig die großen Ammen der Kunst. Es gibt ja auch den Anspruch, ich möchte unterhalten werden, ich möchte nicht belästigt werden. Ich möchte nicht Blut und Wirklichkeit sehen. Die sehe ich jeden Tag. Ich will zu Hause meinen Fernseher anmachen und was anderes sehen. Das ist ja auch nicht ganz unberechtigt, dieser Anspruch, der Eskapismus. Und je härter unser Alltag ist, desto verständlicher ist es auch der Wunsch nach etwas Versöhnlichem, auch wenn es nicht mehr realistisch ist.
Sie sagen ja, die Öffentlich-Rechtlichen sind eigentlich unser Pay-TV eben, aber ist so eine Zusammenarbeit mit einem Pay-TV-Sender vielleicht auch ein Modell für die Zukunft?
Klar, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und wenn es einfacher ist, mit den Privaten zu arbeiten und Pay-TV dann auf, lasst uns mit den Privaten arbeiten. Denn dieser träge, große Panzerkreuzer Öffentlich-Rechtlicher, bevor der gebremst hat und gewendet, wird möglicherweise eine Menge Zeit vergehen. Es gibt eine ganze Menge persönlicher, privater und elementarer Interessen, die ja auch noch verbunden sind, nicht? Also viele, auch Redakteure, sind Redakteure auf Lebenszeit. Und man wird wirklich warten müssen, bis sie in Rente gehen, bevor ein neuer nachkommt, der bereit ist, etwas Neues zu probieren.
Im Journalismus wird seit Jahrzehnten über das sofort bevorstehende Ende der gedruckten Zeitung gesprochen, wegen des Internets. Jetzt gibt es eine ähnliche Diskussion ja auch schon beim Fernsehen, eben durch Streamingdienste, durch Mediatheken. Glauben Sie, dass die Bedeutung des Fernsehens abnehmen wird?
Nein, das glaube ich keinesfalls. Ich glaube, die wird zunehmen. Wenn wir das Fernsehen als die Plattform ansehen, die etwas bietet, dass das Fernsehen sozusagen das Dogma, das inhaltliche Dogma auch vorschreibt, das wird sich ändern. Das heißt, die Kirche bleibt bestehen, aber der Gottesgedanke wird ein anderer. So wie die Parallelität dieser Sache. Davon bin ich überzeugt. Das wird an Bedeutung zunehmen, weil sozusagen die Möglichkeiten des Fernsehens enorm sind. Und es wird vielleicht so etwas geben wie eine Hybridform. Also ein Fernsehen für bestimmte Spartenkreise und für bestimmte Sehgewohnheiten und gleichzeitig eine Plattform zur Darstellung von völlig neuen Inhalten.
Mit dieser dann doch hoffnungsvollen Prognose.
Absolut.
Beenden wir das Gespräch. Vielen Dank, Sascha Arango.
Vielen Dank für dieses Interview. Hat mir Spaß gemacht.
Uns auch. Vielen Dank. Please listen carefully.
Das war Leitmedium, der Podcast zum Blog www.leitmedium.de.